Wie gesagt, und wie ihr hört vielleicht von meinem Deutsch, so ich bin nicht von dort, ich bin eigentlich in England aufgewachsen. Ganz in der Nähe von Strand, wunderschön, so anders wie da, es ist auch wunderschön da, weil in England, so wo ich aufgewachsen bin zumindest, wunderschön. Und eine von meinen Lieblingsdingen der ganzen Welt ist Lagerfeuer am Strand. Ich weiß nicht, ob irgendwer das je gemacht hat, vielleicht an einem See da oder im Urlaub, so Lagerfeuer am Strand, am Abend, vielleicht irgendwas kochen, so Würstel oder irgendwas, oder wir machen so Marshmallows in England, ich weiß nicht. Aber ich finde so Lagerfeuer so faszinierend, so einladend, so gemütlich. Danke, das ist ganz wichtig. So. Es gibt ein Feuer da. Ich finde es so wirklich wunderbar gemütlich. Ich finde es einfach so schön. Und es gibt so viele von meinen, ich denke zurück an mein Leben und ich kann schon einige Momente, so schöne Momente nennen, das, wo ein Lagerfeuer ein wichtiger Bestandteil war. Zum Beispiel, ich habe meine Frau gefragt, ob sie mich heiraten will, neben ein brennendes Lagerfeuer am Strand. Ich habe auch irgendwann meinen Bruder mit einem brennenden so Stock gehauen auf sein Bein und er hat immer noch so ein... So, es gibt diese Momente, dass ich nie vergessen werde. Aber heute lesen wir eine Geschichte auch über ein Lagerfeuer und es ist im Moment eine von... So eine Geschichte von der Bibel, das mich wirklich begeistert und ich werde einfach ein paar Gedanken aus dieser Geschichte teilen. Und ich habe die Jasmin gefragt, ob sie das für uns liest. Genau, und dann würde ich nachher ein bisschen mit uns reden.
Ich lese aus Johannes 21. Später zeigte sich Jesus den Jüngern noch einmal am See von Tiberias. Das geschah folgendermaßen. Simon Petrus, Thomas, der auch Zwilling genannt wurde, Nathanael aus Kana in Galiläa, die Söhne des Zebedäus und zwei andere Jünger waren dort zusammen. Simon Petrus sagte, ich gehe fischen. Die anderen meinten, wir kommen mit. Also fuhren sie im Boot hinaus, doch sie fingen die ganze Nacht über nichts. Beim Morgengrauen sahen die Jünger Jesus am Ufer stehen, doch sie konnten nicht sehen, wer es war. Er rief ihnen zu, Freunde, habt ihr etwas gefangen? Sie antworteten, nein. Da sagte er, werft euer Netz auf der rechten Seite des Bootes aus, dann werdet ihr etwas fangen. Sie taten es und bald konnten sie das Netz nicht mehr hochholen, weil so viele Fische darin waren. Da sagte der Jünger, den Jesus liebte, zu Petrus, es ist der Herr. Als Simon Petrus hörte, dass es der Herr war, legte er sein Obergewand an, denn er hatte es zur Arbeit ausgezogen, sprang in das Wasser und schwamm ans Ufer. Die anderen blieben beim Boot und zogen das gefüllte Netz hinter sich her. Sie waren etwa 100 Meter vom Ufer entfernt. Als sie ausstiegen und an Land gingen, sahen sie ein Kohlenfeuer brennen mit dem Fisch, auf dem Fisch gebraten wurde. Dazu gab es Brot. Holt ein paar von den Fischen, die ihr gerade gefangen habt, sagte Jesus. Da stieg Simon Petrus ins Boot und holte das Netz an Land. Obwohl es mit 153 großen Fischen gefüllt war, zerriss das Netz nicht. Kommt her und frühstückt, sagte Jesus. Doch keiner wagte ihn zu fragen, ob er wirklich der Herr sei. Sie wussten, dass er es war. Jesus kam auf sie zu, nahm das Brot und gab es ihnen, ebenso den Fisch. Das war das dritte Mal, dass Jesus seinen Jüngern erschien, seit er von den Toten auferstanden war. Nach dem Frühstück sagte Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als die anderen? Petrus erwiderte, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus sagte, dann weide meine Lämmer. Jesus wiederholte die Frage, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Petrus antwortete, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus sagte, dann hüte meine Schafe. Noch einmal fragte er ihn, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil Jesus die Frage zum dritten Mal stellte und sagte: Herr, du weißt alles. Du weißt, dass ich dich lieb habe.
Jasmin. Ja, heute lesen wir auch, oder wir haben heute gelesen, auch eine Lagerfeuergeschichte. Es passiert so ein paar Tage nach der Kreuzigung und Auferstehung von Jesus. Und zu diesem Zeitpunkt hat Jesus schon, ist Jesus schon zweimal erschienen. Richtig? Ihr könnt nicken, ist gut. Gut, dann weiß ich, dass ich das richtig sage. Und es würde mich schon sehr interessieren, wie die Stimmung war auf dieses Boot. So, weil Jesus hat sie schon gesehen. Die Jungen sitzen gemeinsam, so sieben zumindest davon, gemeinsam auf diesem Boot. Und ich frage mich, über was haben sie geredet? Haben sie nur über Jesus geredet? War das so nur ein Feier die ganze Zeit, so Party, er ist auferstanden. Haben sie noch Unsicherheit gehabt, so waren sie wirklich so, war das wirklich Jesus? Haben wir das geträumt? Aber es würde mich schon interessieren, wie das war auf dem Boot mit den Jungen. Sie haben sicher viele Emotionen gehabt, aber nach einer ganzen Nacht Fischen waren sie sicher müde. Und sie haben nichts gefangen. Und dann Jesus ruft zu sie von Ufer. Ich finde diese Frage so genial. Ich finde so, Jesus ist ein bisschen frech da. Er fragt: Freunde, habt ihr etwas gefangen? So, man kann das so oder so interpretieren, aber ich denke, Jesus spielt ein bisschen mit sie. So diese, man merkt es ein bisschen da: Freunde, habt ihr was gefangen? Ich glaube, er weiß schon, dass sie haben nichts in die Netze gehabt. Und dann Jesus sagt: Ja, versuch was anderes. Diese Geschichte ist so vertraut für uns, wir kennen das schon. Aber auch für die Jungen damals war das auch vertraut, weil es ist nicht nur einmal passiert, sondern diese Wunder ist mehr so zweimal passiert eigentlich. So eins schon am Anfang von seinem Dienst auf der Erde. Und jetzt, und ich denke, als sie da sitzen am Boot, sie haben nichts gefangen und plötzlich hören sie eine vertraute Stimme: Freunde, habt ihr etwas gefangen? Und ich glaube, dann in dem Moment fängt es an, ein bisschen zu tränen. Warte mal, das kennen wir schon. Und dann Jesus sagt: Hey, versucht das anders. Und dann Johannes sagt: Hey, warte mal. So, sie fangen die Fische und dann sagt er: Das ist der Herr. Und Petrus, das ist so klassisch, Petrus in dem Moment springt in Wasser wie ein Hund. So, Petrus ist jemand, der sehr wenig nachdenkt, bevor er tut, er ist sehr impulsiv. Er nimmt sein Schwert und schneidet das Ohr ab von jemand. Er springt gleich ins Wasser. Er tut, bevor er nachdenkt. Aber ich denke, dieser Moment ist ein wunderbarer Weg, wie Jesus sagt einfach: Hey, hier bin ich, ich bin wieder da. So in eine vertraute, er redet in ihrer Sprache, so, sie haben das schon erlebt mit ihm. Und dann dieser wunderbare Moment, wo sie dann checken: Hey, warte mal, das kennen wir kennen ihn. Und Petrus, er springt ins Wasser, er kann nicht so schnell genug zu Jesus kommen. Es gibt ein paar Theorien, warum er sich anzieht, bevor er ins Wasser springt, irgendwie lest man das und denkt: Ja, warte mal, es sollte umgekehrt sein, so, zieh deine Badehose an und näht deine Jacke. Aber er zieht was an. Eine Theorie ist einfach, es war Chaos, es war Begeisterung, es war so einfach diese, ich weiß nicht, Begeisterung pur, aber es gibt auch die Idee, dass man ihn so umgezogen, wir dürfen nicht vor unserem Meister stehen. Und er hat das gewusst und er hat dann einfach in dem Moment seine Jacke oder seine Kleidung angezogen und ist in den Wasser gesprungen. Meine Theorie, und es ist vielleicht nicht, stimmt nicht vielleicht, aber ist, dass er geglaubt hat, dass er auf das Wasser laufen kann. Ich weiß nicht. Er hat das schon mit Jesus gemacht und warum nicht? Dann zieht man die Jacke an und läuft mal übers Wasser. Nicht unmöglich, er hat das schon gemacht. Er kommt, ich weiß nicht, ob er zuerst angekommen ist, aber er kommt zum Ufer und dann die andere Junge im Boot. Und Jesus lädt sie an zum Frühstück ein. Und man, das ist eine Erinnerung, diese Dienerherz von Jesus. So Jesus steht nicht da sitzt nicht da auf einem Sofa und erwartet so eine Message oder irgendwas, sondern er hat Frühstück für sie schon vorbereitet und lädt sie ein. Zu diesem Frühstück am Strand beim Lagerfeuer. Ich finde es so schön, wieder einfach nachzudenken, wie war das? Wie war das, dieser Moment einfach, diese Gemeinschaft miteinander? So, über was haben sie geredet? So dieser Moment mit ihrer geliebte Jesus, wieder vereint, miteinander. Sie waren ein Haufen Männer und sie haben sicher nicht nur ernst miteinander da gesessen, sondern sie haben sicher ein paar Scherze gemacht miteinander. Aber dieses Bild da, es ist, ich finde es so schön, so gemütlich. Lagerfeuer am Strand, Frühstück mit Fisch, Brot, Freunde. Wir haben von einem Wunder gelesen, so das mit den Fischen, aber in dieser Geschichte, ich glaube, das ist irgendwie das Nebengeschichte von das größte Wunder, das passiert. So nach dem Frühstück dreht Jesus zu Petrus und sagt: Simon, Sohn des Johannes. Es ist irgendwie komisch, wie Jesus ihn so anspricht. Normalerweise würde er sagen, so, hey Petrus oder hey Kumpel, aber in dem Moment sagt er Simon, Sohn des Johannes. Als Kind habe ich gewusst, wann ich etwas Schlimmes gemacht habe, weil meine Eltern haben immer Joshua gesagt. Joshua? Mein Name ist Josh, aber wenn ich etwas schlimm gemacht habe, dann haben sie meinen ganzen Namen verwendet. Joshua? Und ich glaube, in dem Moment, Jesus sagt Simon, Sohn des Johannes, er verwendet diesen Namen und es zeigt einfach, dass es gibt, es ist etwas zwischen die zwei. Es gibt in dieser Situation braucht so Versöhnung. Es gibt etwas, das die zwei ansprechen muss miteinander. Ich habe immer gewusst, wann ich etwas Schlimmes gemacht hatte. Ich frage mich, ob Petrus da in dem Moment, ob er genau gewusst hat, hey, es gibt etwas jetzt. Was hat Petrus gemacht? Er hat einen Fehler gemacht. So, ich weiß nicht, wie lang genau bevor diesem Punkt, aber er hat Jesus dreimal verleugnet. Die Leute haben gefragt, hey Petrus, ist das nicht dein Freund da? Nein, ich kenne ihn nicht. Aber sicher, ich habe dich mit ihm gesehen. Na, keine Ahnung, wer das ist. Bist du sicher? Ich bin wirklich sicher, dass du ihn kennst. Keine Ahnung, wer das ist. Ich habe ihn nie in meinem Leben gesehen. Kikereki. Und genau, dann ist es erledigt. Jesus fängt an mit einer komischen Frage. Liebst du mich mehr als die anderen? Sie sitzen miteinander, mit seinen Freunden da, und es ist eine ungute Frage irgendwie so. Sie sitzen da, hey Petrus, liebst du mich mehr als die anderen? Warum diese komische Frage? Wenn wir ein bisschen zurückschauen, es gibt einen Moment, bevor Jesus seine Kreuzigung, wo Jesus sagt, irgendwann wird eine Zeit kommen, wo ihr alle mich verlassen werdet. Ihr werdet einfach alle fluchten wie Schafe. Und Petrus sagt, selbst wenn dich alle verlassen, ich werde bei dir bleiben. Die anderen werden sicher laufen, aber ich nicht. Ich liebe dich mehr. Und dann diese Frage, hey Petrus, liebst du mich mehr als die anderen? Damals, Petrus war stolz und arrogant, Aber schau mal seine Antwort an jetzt. Jesus sagt, liebst du mich mehr als die anderen? Und Petrus sagt, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Ist es das Gleiche? Liebst du mich? Ich hab dich lieb? Nicht ganz. So, auf Englisch ist es ganz verwirrend, weil er sagt, do you love me? And Peter says, I love you. You know I love you. Und das klingt irgendwie so ähnlich, aber auf Deutsch kriegt man schon eine Idee, hey, das ist nicht ganz das Gleiche. Liebst du mich? Ich hab dich lieb. Aber wenn man das in Griechisch lest, ich kann nicht Griechisch lesen, aber ich habe ein bisschen nachgeschaut. Sie verwenden zwei verschiedene Worte für Liebe da. Jesus fragt, die erste zweimal zumindest, mit das griechische Wort Agape. Und es ist so eine göttliche Liebe, ohne Bedingung, so ist es eine perfekte, vollkommene Liebe. Und Petrus antwortet immer mit einer Freundschaftsliebe, so ist es eine bruderliche Liebe, eine freundschaftliche Liebe. Wenn man das anschaut, das ganze Gespräch da, nach dem Frühstück sagte Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich, so das ist Agape, mehr als die anderen? Petrus erwiderte, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe, Philie. Jesus sagt, dann weide meine Lämmer. Jesus wiederholte die Frage, Simon, Sohn des Johannes, liebst so Agape du mich? Petrus antwortete, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe, Philie. Jesus sagte, dann hüte meine Schafe. Noch einmal fragt er ihn, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb, Philie? So, das ist, er endet sich was da, Jesus. Petrus wurde traurig, weil Jesus die Frage zum dritten Mal stellte und sagte, Herr, du weißt alles. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus sagte, dann weide meine Schafe. Es gibt so verschiedene Theorien, warum das so ist. Und Johannes generell in seinen Schreiben, er verwendet sehr viele Synonyme. Ja. Zum Beispiel, wenn er über Fisch schreibt, genau in dieses Geschichte, das wir gelesen haben, verwendet er ein paar verschiedene Worte für das. Manche Leute sagen, es ist einfach, es ist so. Es bedeutet nichts, es ist so. Johannes hat ein paar verschiedene Worte für Liebe verwendet. Aber ich glaube, nichts ist Zufall. Und ich glaube, man kann immer versteckte Schätze finden in die Bibel. Da. Und ich glaube, dass die zwei verschiedenen Worte da zeigen uns etwas ganz Besonderes. Es zeigt uns ein anderer Charakter von Petrus. Der einmal stolz, arrogante Petrus ist nimmer so selbstsicher, ist so nimmer so, er ist demütig, er ist so, es gibt eine Unsicherheit da. Und wenn man das lädt, so, hey Petrus, liebst du mich? Diese Unsicherheit spürt man da, wenn man das so liest, ja, er will nicht so schnell reden, er will nicht mehr sagen, hey, ich würde ihn nicht mehr verlassen, weil er hat schon gewusst, er hat einen Fehler gemacht. Und so er sagt, ja, Jesus, du weißt, dass ich dich gern habe, du weißt, dass ich dich lieb habe. Aber es ist schon anders. Er ist nicht ganz bereit zu sagen, hey, ich bin ganz wieder da, ich bin der perfekte Petrus ohne Fehler, stolzer, starker Mann, sondern liebst du mich, Petrus? Ja, schon. Du weißt das. Und dann am Ende ist er irgendwie traurig, weil man merkt, so er sagt, hey, Petrus ist traurig, weil Jesus so oft gefragt hat. Und dann sagt er, hey, Gott, du weißt alles. Oder Jesus, du weißt alles. Wir haben einen neuen Petrus kennengelernt da. Es gibt uns einen Einblick in diese Veränderung da. Und dann, was sagt Jesus? Als Antwort: Weide meine Lämmer, hüte meine Schafe. Jesus hat keine so geheime Bauernhof irgendwo, er war kein so Bauer. Und es war kein Vorschlag für einen Berufswechsel. Hey Petrus, ich habe gesehen, du fangst keine Fische. Versuche es mit Schafe. So. Sondern in diesem Moment war eine Wiederherstellung von seinem Ruf. Jesus sagte zu Petrus in Matthäus 16, 18, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Dieses ganze Gespräch zwischen Jesus und Petrus zeigt uns ein wunderbares Bild von Gottes Gnade und von Versöhnung und wie das sein kann mit Jesus. Wir lesen in Jakobus so 4, Vers 10, demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Petrus in seiner Unvollkommenheit lauft zu Jesus, oder beziehungsweise er schwimmt zu Jesus. Und in der Gegenwart von seinen Freunden und von Jesus beim Frühstück, Jesus nimmt ihn wieder auf. Ich denke sehr oft mal über Gott und Versöhnung nachdenken, dann sehr oft. Manchmal haben wir dieses Bild im Kopf einfach, Gott der Strafmeister, Gott der mit der Liste von die ganzen Dingen, die wir falsch gemacht haben in unserem Leben. Aber in dem Moment zeigt Jesus ein wunderbares Bild von Versöhnung, von Gnade. Jesus hat nicht gesagt, hey Petrus, was hast du gemacht? Okay, und das und das und das auch? Okay, ja, dann leider ist vorbei für dich. Du kannst so irgendwas anderes probieren, aber das, was ich mit dir ausgemacht habe, diese Felsen, oder ja, es gilt nicht mehr. Jesus hat das nicht gesagt. Er hat nicht gesagt, hey, Petrus, es ist vorbei. Du hast deine Chance gehabt. Sondern, gebe ihm weg, ich mag ihn nicht. Wir lesen in 2. Korinther, Jesus sagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Meine Kraft zeigt sich in deiner Schwäche. Sehr oft haben wir ein falsches Bild oder ein Bild von, wie das ist mit Gott, oder manchmal stehen wir in unserem eigenen Weg zwischen uns und Gott. Wir erlauben diese gemütliche Gnade nicht. Jesus lädt uns ein, und nicht nur zum Frühstück am Strand, aber in seine Gegenwart. Und er sagt, hey, ich weiß alles, was du gemacht hast. Steh wieder auf, Staub weg und mach weiter. Wir machen so weiter. Und es ist nicht so, dass unsere Fehler ihm nicht wehtun, aber es ist auch nicht so, dass er sagt, hey, vorbei, tut mir leid, dreimal und aus, sondern er sagt, hey, Petrus, steh wieder auf, hey, Josh, steh wieder auf, ich weiß, dass du missgebaut hast, ich weiß, dass du einfach so viel nicht gut schaffst, aber hey, steh wieder auf, versuch's wieder. Ich habe zwei kleine Kinder, 2,5, eins wächst. Da, stell das vor, meine Tochter versucht zu gehen vor mir da und sie steht auf und fällt um. Und ich denke, okay, ja, du bist ein Kind, versuch's einmal wieder. Sie steht auf, versucht ein paar Schritte und dann fällt um. Und dann sage ich, okay, ja, Mali, tut mir leid, vorbei, mitgehen. Schaff's nicht mehr. So. Es ist nicht so, Jesus liebt uns und Gott ist unser Vater. Und als wir als Menschen versuchen, Schritt für Schritt gehen zu lernen in dieses kaputte, verrückte, komische Welt, Jesus sagt immer und immer wieder, hey, steh auf, mach's wieder. Warum ist Petrus in Wasser gesprungen? Ich finde sie so im Moment so, so irgendwie so hell, so wunderbar, so, ich weiß nicht, einfach das vorzustellen, diese Begeisterung. Und Petrus irgendwie, er hat nicht gewusst, was er macht. Er ist in ein Boot und es kommt sicher schneller ans Ufer, als er schwimmen kann. Aber in dem Moment, Jesus ist alles, das er gesehen hat. Und er ist gesprungen ins Wasser. Aber er hat endlich verstanden, dass alles, das er braucht, ist die Gnade Gottes. Er muss nicht dieser starke Petrus, dieses Selbstbewusste mit die ganzen Antworten und immer der, der sagt, ja, ich werde immer bei dir bleiben, sondern in seiner Unvollkommenheit, er weiß, hey, genau jetzt ist die Zeit, wo ich zu Jesus kommen kann. Kommen darf, kommen soll. Meine Frage an uns ist, hätten wir auch ins Wasser gesprungen in dem Moment, wie wir uns Jesus kennen und wie wir uns Jesus und seine Gnade kennen, hätten wir Jesus gesehen und gesagt, ja, jetzt sofort ins Wasser, ich muss zu Jesus kommen. Oder, so ich kann für mich reden, sind wir manchmal ein bisschen so hesitant, was ist hesitant? Zögernd, danke, meine Übersetzerin da vorne. Ich habe das Gefühl, manchmal, wir machen das so kompliziert. Für uns und für anderen. Ich habe eine Illustration für uns, ich mag das gern. So, Jesus als Waschmaschine. So, nicht immer, es gibt so ein paar Ähnlichkeiten. Nicht für, aber in dem, wir verwenden Jesus, so dieses Waschmaschine als Jesus. Und wir haben unsere schmutzige Wäsche. Was tut man mit der schmutzigen Wäsche? Geht mal das in die Waschmaschine, oder? Ein paar von den Jugendlichen kennen dieses Vergleich schon, aber das geht mal in die Waschmaschine, ganz einfach. Das macht Sinn. Aber sehr oft machen wir Dinge kompliziert und wir denken, jo, so Jesus hat gesagt, er macht uns rein, sein Blut wascht uns so weiß wie Schnee, aber manchmal denken wir, aber nicht wirklich. So, ich muss schon so regelmäßig in die Kirche gehen. Ich muss schon so 20 Mal am Tag beten und die 100 Verse auswendig kennen. Ich muss schon so immer lieb sein, immer nett, nie böse, nie krantig. Und manchmal denken, ja, ich muss anders sein, bevor ich zu Jesus kommen kann. Und es schaut irgendwie so aus. Man nimmt die schmutzige Wäsche, man macht das mit unserer ganzen Mühe und so, man macht das sauber und dann geht man zu Jesus. Hey, Jesus, schau! Und es ist nicht ganz sauber, weil man kann das nicht wirklich. Und man versucht, hey, Jesus, schau mich an, schau, wie gut ich bin, schau, wie toll ich bin oder wie, ja. Und es schaut genauso blöd aus wie das. Einfach das, man nimmt die schmutzige Wäsche, man schmeißt das in die Waschmaschine. Wir sind unvollkommen, wir sind kaputt, wir sind so, ja, nicht perfekt. Und genauso dürfen wir aus dem Boot springen und zu Jesus schwimmen und in seine Gegenwart sein, seine Gnade und Versöhnung erleben. Wir machen das erst für uns, viel schwieriger als es sein soll, aber ich denke auch für anderen, manchmal machen wir das. Wir bauen eine Mauer zwischen anderen und Jesus manchmal. Wer weiß, wer das ist? Das ist so Raheem Sterling, das ist so ein Fußballspieler von englischer Mannschaft. Und er hat kurz bevor so die EM-Finale, hat er in die Zeitung gesagt, hey, ich glaube an Jesus. So, Jesus ist ganz wichtig für mich. Das ist eigentlich voll cool. Aber so viele Leute, Christen, haben dann geschrieben, aber er geht eigentlich nie in die Kirche. Oder so, dann hast du gesehen, was er gemacht hat. Und so sie bauen oder sie machen so, sie bauen etwas zwischen Jesus und ihm und sagen, hey, ja, er sagt das, aber hast du ihm gehört, wie er redet? Oder ja, wie er mit anderen Menschen umgeht oder was auch immer. Und das war Christen, sie haben gesagt, hey, ja, klar, so, aber er ist nicht wirklich ein Christ, er ist nicht wirklich. Und das passiert immer und immer wieder und wir denken das auch, genau das Gleiche manchmal an andere Menschen. Hey, ja, sie müssen schon was anders machen, so, sie müssen schon, sie gehören nicht dazu oder sie sind schon nicht so, sie sind nicht gleich wie uns, sie sind. Es ist schwierig. Das Geschichte zeigt mich, und es ist wirklich das echte Wunder von der ganzen Geschichte. Die Fische, schön, viele Fische, aber das Wunder da ist, dass Jesus mit allen von uns so umgeht. In seiner Gnade, er sagt, hey, fang mal wieder an. Ich mag dich, ich liebe dich jetzt. Und ich nehme dich jetzt auf und wir gehen einfach ein paar Schritte weiter, bis du wieder umfällst. Wir sind kein Profis jetzt und irgendwann wieder wird man einen Fehler machen. Und Jesus wird wieder sagen, hey, geh mal. Ich glaube, Gnade ist wirklich nur interessant für die Leute, die das merken, dass sie das brauchen. Das klingt irgendwie so offensichtlich, aber es gibt ein Lied, das wir singen nachher, Amazing Grace. Es ist von einem Herr, er heißt John Newton. Und er hat das nicht geschrieben, weil er hat gedacht, ich mache alles so toll. Er hat nicht geschrieben, Amazing Grace, so, es ist so toll, weil ich habe alles im Griff. Sondern er hat gesagt, Amazing Grace, how sweet the sound that saves a wretch like me. Wie übersetzt man wretch? So, es ist nichts Gutes. Gnade ist wirklich nur interessant für die Leute, die merken, hey, ich brauche Jesus. Ich bin nicht der, der das alles im Griff hat. Genauso wie John Newton, genauso wie Petrus. Er hat gewusst, hey, jetzt weiß ich, alles, was ich brauche, ist Jesus und seine Gnade. John Newton, er schreibt dieses Lied, Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Und ich kann auch dazu stehen und sagen, hey, ich habe so viel Falsches gemacht in meinem Leben. Und genau deswegen ist die Gnade Gottes so wunderschön, so interessant, so attraktiv, weil ich weiß, dass Jesus nimmt mich jetzt an. Und er wird einfach was Gutes machen. Er wird mir weiterleiten, er wird mich reinmachen, immer und immer wieder. Ja. Und so, als Abschluss von Predigt wird man jetzt das Lied miteinander singen. Es ist auf Englisch, aber ihr kennt das alle vermutlich schon. Amazing Grace. Genau. Wie ich bete jetzt und dann singen wir gemeinsam.